Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder wann immer ihr doch es hört. Ich nehme an, ihr hört es vor dem dritten Draft-Tag. Heute ist der zweite Draft-Tag. Mein Name ist Micho, ihr hört den Dolphins Drive und bei mir ist wieder Rico. Rico, lange nicht mehr gehört.
Ja, Mensch, nicht, dass die Leute sich jetzt daran gewöhnen. Also ich bin quasi, Koffer ist schon halb gepackt, sitze ich hier und dachte mir, jetzt können wir noch, bevor ich dann gleich in Richtung Peking auf bin, um den Flieger nach Paris, ja, nach Paris und dann nach Düsseldorf zu nehmen.
Ja, du hörst dich an wie so ein NFL-Scout, der durch die Welt jetten muss, weil mittlerweile nicht nur College, wie heißt es, Teams gut,
Ja,
gute Spieler haben.
ich würde fast sagen, so weit ist China noch nicht in dem Bereich. Die haben eher andere Sportarten, in denen die dominieren, was man ja auch immer wieder, ich sag mal, bei den Olympischen Spielen sieht zum Beispiel. Aber vielleicht kommt das ja noch und dann kann ich aufgrund meiner kulturellen Erfahrung und des Wissens der Kultur vielleicht mich bei den Dolphins bewerben, um Scout in China zu werden. Ja, wer weiß es. Aber ja, also cool, dass wir es wieder schaffen, sage ich mal. So kurz, knapp, einfach. Und ja, schauen wir
Ja,
mal.
also der Abend ging für uns Dolphins ja früh los und war auch früh zu Ende. Wir gingen hoch von Pick 48 auf Pick 37, also Anfang zweite Runde, jede Menge Value auf dem Board. Und wir haben, und tatsächlich ist das meine Schwierigkeit, wir haben uns dann geholt. Ich versuche mal richtig auszusprechen, aber ich kann es nicht, glaube ich, nicht wirklich. Jonah Savainea. Boah, keine Ahnung, da werde ich noch kräftig üben müssen bei diesem Spieler. Wir haben dafür abgegeben, also wir haben zusätzlich noch bekommen, zusätzlich zu Pick 37 noch einen Fünf-Runden-Pick, nämlich Pick 143. Das ist meiner Meinung nach, wenn ich das richtig im Kopf habe, Anfang fünfte Runde.
Genau.
Wir haben abgegeben unseren Pick 48, wir haben abgegeben unseren Compensatory-Pick von Tag 2, Pick 98. Und dementsprechend ja Pick 135 aus der vierten Runde. Ja, Rico, erstmal grundsätzlich der Preis für den Uptrade. Was sagst du dazu?
Also, ich sag mal, das ist vollkommen im Rahmen. Wenn man, es gibt ja die berühmte Trade Value Chart von Fitzgerald und ich weiß nicht, wie er noch heißt. Es gibt die auch von Ritchell, aber wenn wir Fitzgerald nehmen, dann sind das, glaube ich, 2 Punkte Unterschied. Das entspricht einem Siebtrunden-Pick, den die Dolphins im Wert, im theoretischen Wert der Picks draufgegeben haben. Wenn man Ritchell nimmt, Ritchell ist ähnlich aufgebaut wie Fitzgerald, ist aber an das System. Das ist ja mal von dem Belichick geleakt worden, oder ich weiß gar nicht, ob es geleakt wurde, ob es oder einfach offiziell mal rausgehauen wurde von den Patriots. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wenn man sich daran orientiert, dann haben die Dolphins sogar einen Punkt dazu bekommen, was im Prinzip auch ein Siebtrunden-Pick ist. Also insgesamt für einen Uptrade um 11 Spots in die Top 40 empfinde ich das als vollkommen in Ordnung, vollkommen gerechtfertigt. Ich weiß, dass es da für Kritik gibt und normalerweise sitze ich ja auch hier und sage Uptrades, schwierig hätten die Dolphins jetzt zum Beispiel das gemacht, was die Texans gemacht haben. 10 Spots, die sind nämlich 10 Spots hochgegangen von 58 auf 48 und haben dafür Pick 99 abgegeben. Das sind nur 10 Spots. Das ist nur ein Spot weniger und natürlich kein Late-Round-Swap, der im Prinzip dieser Swap, das ist geschenkt. Das ist Ende Runde 4, Anfang Runde 5. Da würden wir alle sagen, ja, das macht den Braten jetzt nicht fett, würde man bei uns sagen. Der Trade ist deutlich, deutlich teurer gewesen. Und da muss ich sagen, Chris Greer hat schon einige Trades gemacht in seiner Zeit. Der gehört definitiv zu den besseren. Und ja, also insgesamt ist es okay, dass wir das bezahlt haben. Natürlich, ich meine, wir hatten dann natürlich in der Gruppe selber auch so eine kleine Diskussion. Ich verstehe jeden, der sagt, boah, nee, wir haben so viele Needs und man kann eigentlich jeden Spieler gebrauchen. Wir werden, wenn man sich aber anguckt, was so gegangen ist, und wir haben die Diskussion gestern ja auch schon geführt, was ist denn noch so gegangen? Und ich glaube, dass Savagnin so ziemlich einer der letzten Guards war, die auch wirklich, wo man sagen kann, die können auch Guard spielen, weil da sonst nur Tackles, großteils Spieler rumlaufen, die eher Tackles sind. Das ist so ein Thema. Und dementsprechend, wenn man sich dann anguckt, was an 98 noch da gewesen ist, und ich fand's krass, wie tief viele Cornerback gefallen sind. Also, da waren ja wirklich so viele noch auf dem Board, irgendwie Ende Runde 2, Anfang Runde 3. Und die sind am Ende kurz vor 98 sind dann viele gegangen, auch die Safeties. Fand ich krass. Und wenn ich das alles nehme, finde ich den Trade gut. Natürlich auch mit dem Hintergrund, den Spieler, den wir genommen haben, weil ich das auf jeden Fall, ich hätte ihn sowieso gerne gehabt. Also, ob er dann noch da gewesen wäre, wenn wir auf dem Board gewesen wäre, das stellen wir mal ins Fragezeichen. Ich glaube nämlich nicht. Und dementsprechend ist das ein super, super Value, den wir da aufgenommen haben. Und wir haben nicht mehr bezahlt im Prinzip. Wir haben ein Los weniger. Aber der Wert des Loses, das wir bekommen haben, ist deutlich höher. Oder ist nicht deutlich höher, sondern ist dann am Ende gleichwertig mit dem, was wir an Losen zurückgegeben haben, sozusagen. Und dementsprechend bin ich für diesen Trade, finde ich, vollkommen gerechtfertigt. Finde ich, war keine Sache, wo ich Greer jetzt für kritisieren würde.
Ja, also jetzt mal losgelöst vom Spieler. Zu dem Spieler kommen wir gleich. Ich bin auch kein Fan von Uptrades. Ich habe gestern gesagt, wäre ich gerne von Pick 98 ein bisschen nach oben gegangen, um bestimmte Spieler zu holen, die übrigens beide immer noch auf dem Board sind. Aber grundsätzlich hätte ich bei dem Value, der auf dem Board in meinen Augen ist, tatsächlich lieber einen Pick mehr gehabt. Das ist das, was ich kritisiere. Nicht den eigentlichen Preis. Wenn man einen Spieler unbedingt haben will, dann muss man für den Preis eventuell hochgehen. Alles gut. Ich hätte lieber das Los mehr gehabt, anstatt das höherwertige Los. Da kann man halt drüber streiten, was wichtiger ist. Aber das ist gar nicht das Entscheidende. Kommen wir doch eigentlich mal zum Entscheidenden. Und diesmal nehme ich mir einfach das Recht raus, anzufangen. du darfst dann gleich auf einer positiven Note enden. Jonas Savinea ist ein Spieler, der bei mir nicht mal in den Top 80 oder Top 90 drin war. Das war für mich späte vierte, fünfte Runde. Das ist ein Boom-or-Bust-Player in meinen Augen. Er ist im Pass-Blocking gut. Er ist natürlich sehr, 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 sehr groß, sehr massiv. Aber ich gehe direkt mit dem Negativen an. Athletisch doch stark limitiert. Wird schnell überlaufen. Ist kein guter Run-Blocker. Gerade das, was wir eigentlich auch mit noch zusätzlich in der O-Line, beziehungsweise bei unserem Scheme auch mit brauchen. Er hat auch das Problem, einen vernünftigen Anker zu setzen, ist lateral sehr unbeweglich und ich finde ihn ein Projekt mit niedrigem Ceiling. Das ist das Problem. Für mich ist er bei der besten Entwicklung vielleicht ein Backup-Guard. Ich finde ihn tatsächlich als Prospect, das muss man immer dazu sagen, als Prospect stand jetzt, finde ich ihn schlechter als damals Leon Eikenberg. Tatsächlich auch vom Ceiling her limitierter. Und das ist für mich dann dementsprechend ein großes Problem. Wenn ich dann denke, dass wir für den Spieler hochgegangen sind, bei dem, was sonst noch da war, da sehe ich dann doch schon so meine Schwierigkeiten. Also da habe ich wirklich Schwierigkeiten mit. Ich weiß, dass ich mit der Meinung wahrscheinlich relativ allein bin. Ich habe gesehen, dass er irgendwann Mitte zweite Runde auch oftmals gerankt wurde. Mich hat der Spieler überhaupt nicht überzeugt. Und hinzu muss ich sagen, einer meiner Lieblingsspieler wäre halt zum Beispiel Jackson Slater gewesen, den ich aber auch in der Position nicht gepickt hätte. Und Boah, das ist halt mein Hauptproblem. Ich glaube nicht, dass er unsere O-Line tatsächlich nach oben bringt. Und da würde ich den Pick natürlich noch, den Trade natürlich noch deutlich mehr kritisieren. Aber Rico, ich weiß, dass du den Spieler magst. Dann darfst du doch jetzt mal was Positives zu ihm sagen.
Ja, also ich habe ja gestern im Prinzip schon, also in der Folge, die wir für Kenneth Grant aufgenommen haben, habe ich ja schon mal was zu ihm gesagt. Und ich habe gestern gesagt, die Dolphins versuchen sich eine etwas neue Identität zu schaffen. Und das ist das, was hier konsequent weitergeführt wird. Jonah ist 6.4 Feet, also auch da, das sind auch wieder diese Meter 90, Meter, ja, Meter 90, Meter 92, irgendwie so. 324 Pfund, also richtig massiv, und hat trotzdem den 10-Yard-Split, also der hat ja den 40-Yard-Dash, hat er, glaube ich, unter 5 Sekunden, und der 10-Yard-Dash war 1,72, und das war der schnellste Spieler, der 315 Pfund oder mehr gewogen hat, und das heißt, der kann sich schon mal schnell rausbewegen. Also im Passing, wo will ich denn gerade hin? Also im Laufspiel hast du recht, da hat er so seine Themen, aber man muss auch sagen, er ist halt auch erst 21, also er spielt auch die ganze Saison dürfte er spielen. Ich glaube, ist Anfang des Jahres 21 geworden, ja, am 13. Januar. Also wenn wir den Super Bowl in der kommenden Saison gewinnen, dann ist er dann schon 22. Und der wird unser Instant-Starter sein. Und jetzt muss man gucken, ich gehe jetzt nochmal auf den Spieler ein, dann können wir nochmal kurz auf die O-Line eingehen bei uns. Der ist in Pass-Protection grundsätzlich sehr gut, würde ich sagen. Du hast recht, dass der immer mal wieder so Probleme hat, den Anker zu setzen, aber dafür arbeitet er mit den Händen gut und seine Füße sind einfach auch dann in Bewegung. Also es ist nicht so, dass der, wenn er den Anker nicht setzt, dass er dann direkt auf der Hacke steht und dann einfach geschoben wird, wohin er will, sondern er bewegt seine Füße dabei. Das heißt, damit ist das auf jeden Fall ein Spieler, der das damit ausgleicht. Und er ist einfach auch jemand, der sich jetzt nicht unbedingt sich aus der Ruhe bringen lässt. Grundsätzlich hat er, und das ist vielleicht ein anderes Thema, was die Dolphins jetzt aufnehmen, beide Spieler, sowohl Kenneth Grant als auch Jonah, haben das Thema, also Jonah ist erst in der Highschool mit Weightlifting zum Beispiel angefangen, was für einen Spieler in der O-Line schon relativ spät ist. Das heißt erstmal nichts, aber da ist immer noch, grundsätzlich ist der jetzt noch nicht so ganz in die Richtung getrieben worden, dass er da noch ein bisschen was mehr machen muss. Ich glaube, dass der mit dem, dass der grundsätzlich auch für das Laufspiel sich noch sehr, sehr weit entwickeln kann. Das Positive ist, dass ihm es egal ist, wo er spielt. Also der ist nicht festgelegt auf eine Position. Der hat, boah, ich weiß gar nicht, gegen wen das war. Oh, der hat auch mal gesagt, hey, wenn jetzt gerade auf Right Tackle, ich kann auch auf Right Guard gehen, damit wir da das Match vielleicht ein bisschen besser haben. Also der ist freiwillig von Tackle auf Guard gegangen, was ja für einen College-Spieler, das muss man sich auch überlegen, nicht unbedingt förderlich ist, wenn du sagst, hey, okay, dann gehe ich jetzt erstmal auf Guard, damit wir zumindest mehr Stabilität in der Line haben, weil das machst du nicht, weil du willst Tackle spielen, weil auf Tackle kriegst du am Ende natürlich meistens die besseren Verträge. Du wirst höher gedraftet und so weiter und so fort. Der hat Right Guard gespielt, der ist als True Freshman, der war Freshman All-American, der hat Right Guard gespielt. In 2023 hat er Right Tackle und Right Guard gespielt. Und 2024 hat er Right Tackle und Left Tackle gespielt. Und ich glaube, das letzte Spiel hatte er so eine kleinere Verletzung, da hat er nicht mehr gespielt, aber hat beim Senior Bowl dann performt, wenn ich das noch richtig weiß. Was man hier sieht, und das ist auch was, sowohl Kenneth Grant als auch Jonah haben beide keine große Injury History, wie wir sie in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, wie oft haben wir in den letzten Jahren hier gesessen, Micho, und gesagt, oh, ja, da müssen wir mit den Verletzungen, hoffentlich geht das nicht so weiter. Und das ist definitiv anders. Die Dolphins haben jetzt zwei Spieler gedraftet, die sehr, sehr physisch sind, die jung sind. Also das sind zwei Punkte, wo man sagt, okay, da ist ein klares Profil hinter, was die Dolphins machen wollen oder in welche Richtung sie mehr gehen wollen. Die Dolphins wollen ein physischeres Football-Team sein, damit wir im Winter, wenn es kalt wird, auch in den Norden reisen können und dann sagen können, okay, dann gibt's jetzt mal schön die Gräbenkämpfe sozusagen in Buffalo, bei den Jets und wo auch immer wir in der Kälte hin müssen. Die Dolphins arbeiten sich in eine Richtung, die in den letzten Jahren gefehlt hat. Und für mich ist ein klarer Second-Round-Grade gewesen. Ich kann verstehen, wenn man das ein oder andere Fragezeichen dahinter hat. Aber für mich ist das jetzt unser Starter auf Right Guard. Denn dann spielt Austin Jackson auf Right Tackle. Brewer spielt Center. Daniel spielt auf Left Guard. Und Paul spielt auf Left Tackle. Das Positive ist dann natürlich Left Tackle. Da haben wir dann den Veteran mit Daniels daneben. Brewer in der Mitte als Veteran und dann Austin Jackson als Veteran. Und ich glaube, Daniels ist der älteste unserer O-Liner jetzt mit 27. Also, natürlich fehlt uns Terron Armstead in der O-Line. Ja, und Patrick Paul ist ein Downgrade. Man kann jetzt in Klammern massives Downgrade natürlich sagen, weil wir jetzt nicht wissen, wie Patrick Paul wirklich dann performen wird. Aber wir haben zumindest jetzt eine Line. Also natürlich, wenn man sagt, dass Jonah jetzt für einen selber natürlich ein Prospect ist, wo man sagt, das ist maximal ein Backup. Für mich ist es ein absoluter Starter und er hat auch Starting Potential einfach auf Guard, für mich weniger auf Tackle. Und der muss noch an gewissen Sachen arbeiten, aber dadurch, dass sonst würde er nicht in der zweiten Runde gehen, wenn er noch an dem einen oder anderen arbeiten müsste. Sonst wäre er wahrscheinlich ein Kandidat für die erste Runde gewesen. Und für mich einer der wenigen, die dann noch auf dem Board waren, tatsächlich, ich bin aufgewacht, war so noch im Halbschlaf und dachte so, wir haben schon nach 7 hier, das hieße, das müsste jetzt schon angefangen sein. Hab angemacht, oh, Dolphins Trade, und ich war schon so, oh nein, was machen die Dolphins? Weil ich erstens so im Halbschlaf war und dachte so, Greer hat irgendwie Haus und Hof verkauft. Wir haben 3 Picks abgegeben und nur einen dafür gekriegt oder so. Und ja, insgesamt für mich ein Spieler, der gut zu den Dolphins passt, aus dem die Dolphins noch sehr, sehr viel rausholen können, weil der hat ein gewisses Niveau, aber ich glaube, da kann man noch durchaus noch mehr rausholen, gerade mit der Athletik, die er mitbringt. Man muss am Laufspiel arbeiten, aber auch das ist jetzt nichts, wo ich sage, ja, das wird schwierig. Und was man ja auch sagen muss, das Positive ist ja, dass der in Pass Protection definitiv gut war. Ja, also der hat zwar auch Sex zugelassen, PFF hat, ich glaube sogar 4 hatte er, also 478 Pass-Blocking-Snaps, der hat 9 Hurries zugelassen und von denen waren halt 4 Sex. So, na, da muss man gucken, war das auf Right Tackle oder auf Right oder Left Tackle, das könnte ein Thema sein. Und was er auch hat, wenn er auf Tackle spielt, er kommt zwar schnell raus aus seinem, aber wenn er einmal außen verloren hat, dann wird es für ihn schwierig, wieder reinzukommen. Das Problem wird er auf Guard nicht haben. Ja, also da muss man einfach sagen, das Problem wird er definitiv nicht haben auf Guard. Und dementsprechend, ja, wird das sehr, 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 sehr spannend sein. in welche Richtung die Dolphins den entwickeln können. Und ja, also ich bin super zufrieden. Super zufrieden mit dem Pick. Ich bin okay mit dem Uptrade, weil wenn man den Spieler halt nicht dort bekommen hätte, klar hätten wir dann Cornerback. Wir wären mit jedem Cornerback zufrieden gewesen. Rückwirkend betrachtet muss ich sagen, die NFL war verdammt niedrig bei allen Cornerbacks irgendwie oder bei allen Defensive Backs allgemein. Xavier Watts ist ja auch erst kurz vor knapp gegangen, meine ich. Also jetzt in den letzten Picks irgendwo. Und dementsprechend, also für mich ist das bisher ein sehr guter Draft für die Dolphins, weil man erkennt einen klaren Plan. Man weiß, in welche Richtung, was die Dolphins bevorzugen aktuell, in welche Richtung die gehen wollen. Und für mich persönlich sind das Sachen, die wir in den letzten Jahren bei den Dolphins nicht selten kritisiert haben, um es mal so auszudrücken.
Also wer von uns beiden recht hat, wird die Zeit zeigen. Ich wünsche mir, dass du recht hast, befürchte, dass ich recht habe. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Vielleicht noch, damit Leute es so ein bisschen einteilen können. Wenn man sich so die Rankings anguckt, da war er bei PFN auf Position 32 gelistet, bei ESPN auf 49, bei CBS auf 75, PFF hat ihn auf 88 gelistet, DraftNet auf 98 und die NFL selber auf 132.
Ja.
So. Wie auch immer man zu den verschiedenen Rankings steht, ich wollte die einfach nur mal erwähnen, damit man alles so ein bisschen einsortieren kann. Das heißt auch, die Analysten sind sich bei dem Spieler nicht wirklich hundertprozentig sicher. Ne? Da liegen 100 Spots zwischen dem besten Ranking und dem schlechtesten Ranking. Also irgendwas scheint der Spieler ja trotzdem zu haben. Um das mal ganz klar.
Das, wenn du das mal überlegst, das sind, also wenn der 32 gerankt war, also
bei PFN.
Ende Runde 1 bis Anfang Runde, Ende Runde 4 ist das.
Ja.
Ja, also das ist halt, und da kommen halt ganz
viele. Das ist die NFL selber, die in Runde 4. Also wenn jetzt Draft, das war 98, also Mitte Runde 4, Ende Runde 3.
Das finde ich sowieso frech, ne? Dass die NFL so, also kann man ja machen, aber finde ich es gut, dass die NFL Draft-Rankings rausgibt. Also, irgendwie ist das schon so ein bisschen absurd. Aber ich sag mal, das unterstreicht ja auch nur irgendwie, wie das doch irgendwie einigermaßen Value da ist, wenn die Spieler so breit gestreut sind. Und ich glaube, wie gesagt, dass die NFL-Teams dieses Jahr einige, es ist, glaube ich, weniger nach außen gedrungen als in den letzten Jahren. Wenn ich mir Spieler wie Mike Green, der, ich hatte mir gewünscht, dass der gar nicht gedraftet wird, der ist jetzt bei den Ravens gelandet, wo es ja auch so Themen gibt. Und aber auch so Injury-Geschichten wie bei Will Johnson zum Beispiel. Also da ist, also es gab natürlich da Informationen, aber für mein Dafürhalten scheint es so, als würden alle Experten und Expertinnen dieses Jahr ein bisschen weniger wissen, was die NFL-Teams so allgemein sehen oder was man so hinter verschlossenen Türen noch so weiß, im Vergleich zu dem, was nur die Analysten wissen, die natürlich ein bisschen Insights haben, aber eben nicht komplette Insights. Genau, das wollte ich noch.
Also, wenn mich nicht alles täuscht, ich hoffe, ich habe es richtig mitbekommen, ist Will Johnson ja sogar noch auf dem Board, ne?
Nee. Will Johnson ist, glaube ich, Anfang Runde 3 war das, glaube ich, irgendwann, wo der, oder Mitte Runde 3.
Tatsächlich übersehen, gerade eben.
Der ist auf jeden Fall gegangen.
Also Trevon Rivera ist vor ihm gegangen, den ich auch sehr gerne gehabt habe. Der ist an 76 gegangen.
No Williams ist auch vor ihm gegangen. Also das war
Ende Runde 3 gegangen. Jetzt gucke ich gerade mal. Also ich finde ihn nicht, wenn ich ehrlich bin.
Doch, er war irgendwo. Da war das Ende Runde 2.
Also Noel Williams ist an 85 gegangen. Gucken wir mal. Ende Runde 2. Du sagst das so.
Nee, da ist er auch. Sag mal.
Ich meine, er wäre nicht gegangen. Ich muss dazu sagen, ich habe die beiden Runden nicht vollständig verfolgt. Ich habe zwischendurch
also er ist nicht mehr auf dem Board auf jeden Fall bei PFF. Dementsprechend, also für Cornerback, ich hole euch da gerade ab, Michi, du kannst ja mal im Hintergrund gucken. Also für Cornerback, ich lese jetzt einfach mal das PFF-Ranking vor, nimmt das nicht für vollkommene Weisheit, was da aktuell, also in welcher Reihenfolge das ist. Durian Strong, Cornerback Virginia Tech, Cornerback ist klar, Kobe Bryant von Kansas, dann Mello Dodson von Kansas, Robert Longerbeam von Rutgers, Zay Alexander von LSU, Bilal Coney von Western Michigan. Ja, und dann gibt es noch ein paar andere. Also es sind selbst in dieser 200er-Range sind noch einige Cornerbacks zu haben. Bei Safety sieht es noch ein bisschen auch stärker aus. Lathan Ransom von Ohio State, RJ Mickens von Clemson, Billy Bowman Jr. von Oklahoma, Sebastian Castro, der Safety von Iowa, Jalen Reed von Penn State und selbst Jordan Hancock, der ist bei PFF an 150 gerankt, von Ohio State. Also ich sag mal so, wir haben noch, was das Defensive Backfield angeht, genug Spieler da. Und es gibt auch immer noch genug Spieler, sage ich mal, mit denen wir uns weiterhin auf Backup-Positionen verstärken können. Ja. Genau.
Ja, also ich habe nachgeguckt. Tatsächlich ist er uns durchgegangen, weil er früher gegangen ist, als wir gedacht haben. Er ist an Position 47 schon zu den Cardinals gegangen.
Ah, ja.
Er ist früher gegangen, als wir es gedacht haben. Deswegen habe ich ihn auch überlesen. Nico. Wir haben jetzt noch den 14. Pick in der vierten Runde, 116. Wir haben Pick 143, das ist der fünfte Pick in der fünften Runde, 150, 155. Wir haben in der sechsten Runde keinen Pick und noch drei Picks in der siebten Runde. So, wenn ich jetzt mal so überlege, in der vierten Runde sollte es schon so noch ein Spieler sein, in der Range eigentlich, der zumindest eine Backup-Rolle ausfüllen kann. Runde 5 auch Backup-Rolle bis Ende, die drei Picks, die wir haben, das können schon noch Backups sein. Spätestens die drei Picks in Runde 7 sind Boom or Bust. Was erwartest du jetzt gerade Runde 4 und Runde 5, in welche Richtung wir da jetzt gehen? Gehen wir da BPA oder erfüllen wir da noch Needs und wenn ja, welche?
Das ist, also kommt so ein bisschen darauf an, wer denn noch wo wie auf dem Board ist und wie man gewisse Spieler sieht. So, weil, also zum Beispiel ein Lathan Ransom, der Safety von Ohio State, wenn der noch auf dem Board ist, hey, wäre cool. Also würde ich sagen, passt. Aber es gibt auch einfach noch genug andere Spieler, wo ich sage, hey, auf anderen Positionen, wo man vielleicht sagen kann, lass uns doch da irgendwie mal was probieren. Marcus Embo zum Beispiel, der Tackle oder Guard, da ist die Frage, was spielt er am Ende? Von Purdue, ich glaube, wir könnten noch einen Defensive Tackle auch draften. Vielleicht ist auch noch ein Tight End dabei, wo die Dolphins sagen, okay, es gab einen richtigen Tight End Run zwischenzeitlich. Das kann man sagen. Also die Dolphins können für meiner Meinung dafür halten, jetzt in viele Richtungen gehen. Ich glaube nicht, dass wir noch einen Trade von Jalen Ramsey erleben mit Picks für dieses Jahr. Also das ist, glaube ich, jetzt vom Tisch. Es sei denn, es passiert heute Nacht noch irgendwas. Kann ich mir aber nicht vorstellen, weil dafür ist jetzt auch keiner mehr da. Was ich mir auch vorstellen kann, vielleicht je nachdem, wer dann noch verfügbar ist, vielleicht nicht in Runde 4, aber in Runde 5 vielleicht, dass man dann noch mal sagt, irgendwie einen Quinn Ewers oder einen Riley Leonard von Notre Dame, also Texas Quarter, also ich spreche gerade über Quarterbacks, dass man sich versucht, da noch einen jungen Quarterback irgendwie zu holen. Das könnte ich mir vorstellen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Ein Wide Receiver, der ein spezifisches Skillset hat, könnte man auch drüber nachdenken. Für mich gibt es genug Spieler, wo ich sage, ja, das kann passen. Wir müssen jetzt aber natürlich, also das sind natürlich Spieler, wo man jetzt Abstriche macht, logischerweise. Das können Superstars werden, das möchte ich gar nicht ausschließen. Die Wahrscheinlichkeit ist nur etwas geringer. Das sollte man durchaus gesagt haben. Aber wenn man Spieler dort draftet und es ein Need gibt, und die Dolphins werden ja sicherlich, also es dann, ich meine, wenn wir uns überlegen, Nick Niete, Kader Kuhu, Storm Duck, das sind alles Spieler, Storm Duck war das auch ein Undrafted Free Agent? Oder war das ein...
Ich meine, ja, sicher bin ich mir jetzt nicht.
Aber ist ja egal, ob es ein Late-Round-Pick ist oder nicht, das sind drei Cornerbacks, die wir spät oder als Undrafted Free Agent geholt haben, die alle noch in der NFL sind. Nick Needham hat, glaube ich, bei den Browns jetzt unterschrieben gehabt, vor dem Draft noch. Kader Kuhu ist aktuell unser Cornerback Nummer 1. Es ist, also wo man sagen muss, natürlich ist Kader Kuhu, wäre vielleicht bei anderen Teams, die super loaded sind auf Cornerback, wie zum Beispiel die Broncos, da wäre Kader Kuhu wahrscheinlich Cornerback 3. Da muss man so fair sein. Aber es gibt immer wieder die Möglichkeiten, dort noch Spieler auch zu finden, die es schaffen können. Meistens ist das nicht so der Fall. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel an Camara denke, den wir letztes Jahr in Runde, ich glaube, war es Runde 4, auf Edge gedraftet haben, dann oder Runde 5, dann ist es halt, wo man sagen muss, ja, da gucken wir mal, ob da noch was draus wird oder nicht. Das war in der ersten Saison eher mau, weil da nicht viel gespielt wurde von seiner Seite aus. Aber ich für mein Dafürhalten sind noch einige Spieler da, wo ich die eine Qualität haben, dass sie mindestens eine Rotationsrolle einnehmen können von dem, was sie im College gezeigt haben. Wie sich das dann nachher auf die NFL überträgt, das weiß man natürlich nie. Ich gebe aber, ich sag mal so, wenn wir jetzt defensive Spieler noch draften, gebe ich unserem Defensive Coordinator natürlich erstmal den Benefit of the Doubt in seinem Second Year bei uns, dass da also vielleicht nicht direkt eine krasse Verbesserung der Defense allgemein stattfindet, aber dass, wenn solche Spieler gedraftet werden, dass das Entwicklungspotenzial dort ausgeschöpft wird. Das erwarte ich schon, und da habe ich zumindest auch ein etwas positiveres Gefühl, wenn ich an Anthony Weaver denke. Ja.
Ja, also ich habe nachgeguckt, Storm Duck war undrafted Free Agent bei uns. Das ist alles soweit richtig, was du sagst, Nick Needham, Kader Kuhu. Der Spieler, der natürlich bei uns in der Beziehung die größte Karriere damals gemacht hat, war Cameron Wake. Ja. Also es gibt schon Möglichkeiten, da zu kommen. Man muss aber auch zum Beispiel sagen, sowohl Storm Duck als auch Kader Kuhu, Nick Needham, es sind halt nicht die Cornerbacks, wir brauchen Cornerback 1 und 2, das sind die Cornerbacks 3 und 4. Soweit alles sehe ich so, aber da können wir jetzt lang drüber streiten. Darüber will ich jetzt gar nicht diskutieren. Weil so viel Zeit haben wir tatsächlich auch gar nicht mehr. Wir kommen auch noch zu einer ausführlichen Draft-Analyse. Ich wette, dass wir uns da auf die Köpfe noch drüber heiß reden. Gibt ja nichts Schöneres in dem Bereich. Also ich bin auch der Meinung, in Runde 4 würde ich gern tatsächlich einen der Spieler sehen, die ich schon angesprochen habe. Und also sprich Jonah Monham oder Jackson Slater. Einfach weil ich die beiden Spieler unheimlich mag und für deutlich unterbewertet finde. In Runde 5 würde ich sagen BPA, weil wir haben immer noch genug Needs. Du triffst auch bei BPA, selbst wenn es ein zweiter Defensive Tackle ist oder sowas, triffst du immer noch den besten Spieler. Ob Running Backs lasse ich in dem Bereich noch tatsächlich raus. Und in der 7. Runde gehst du halt auf Boom oder Bust. Das wäre meine Strategie. Bisher haben mich die Dolphins aber alle Strategien lügen gestraft. Ich hätte als Chris Greer ganz anders agiert, aber er bekommt auch mehr Geld als ich. Muss man mal ganz deutlich sagen. Wichtigste Frage, Rico, im Zusammen mit dem Draft. Bis wohin fällt Shedeur Sanders?
Ja, bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter. Es ist, also, wenn man sich Shedeur Sanders anguckt, das ist kein schlechter Spieler. Also ich hätte den, also qualitativ ist das für mich durchaus ein Day-2-Pick gewesen. Natürlich also bei einigen, also Mike Kuiper hat den ja auf 1, wo ich mir denke, ja, cool, nee. Aber das ist auch was ich meine. Wie hat sich Shedeur Sanders denn präsentiert in den Interviews? Weil die ganze NFL ist das ja. Die Raiders hatten so viele Picks, ja, wo man schon gesagt, ja, die wäre eine Möglichkeit. Die Seahawks hätten die Möglichkeit gehabt. Ich meine, man muss ja, Dylan Gabriel wurde vorher gedraftet, wo man denkt so, also das hat nichts mehr mit der Qualität zu tun. Ne? Ich meine, Jalen Milroe, der war bei einigen super hoch. Manche haben ihm sogar ja First Round Hype gegeben, was ich auch nicht verstehe. Aber den verstehe ich noch, dass man den über Sanders pickt, weil man da vielleicht ein bisschen mehr sieht. Mein Gott, kann man machen, wenn man wirklich da irgendwelche Vorlieben für gewisse Spielertypen hat. Aber was da passiert, da ist wirklich die Frage, und das ist eine Frage, die ich mich gestern Nacht schon gestellt habe, ist, warum sollte ich denn Shedeur Sanders draften? Es ist ein Spieler, der hat für mich das Potenzial, irgendwie am zweiten Tag zu gehen, eher Ende zweite Runde als Ende dritte Runde. Okay, also eigentlich ein gar nicht so schlechter Spieler, Quarterback. Aber will ich mir für einen Spieler, mit dem ich mich ja auch als Head Coach irgendwie identifizieren muss, will ich mir den ins Haus holen, um den Vater da mit zu labern zu haben? Und ich habe das ja schon erzählt bei der letzten Folge. Es gibt sehr, sehr wenige, Teams, die einen Quarterback brauchen könnten und wo Shedeur Sanders einfach auf den Arsch gesetzt werden würde und sein Vater auch einfach mundtot gemacht werden würde. Das, wie gesagt, Mike Tomlin ist so einer, der, wo ich gesagt hätte, wenn die Steelers ihn draften, ja, cool, ergibt auf jeden Fall Sinn für mich. Aber selbst die haben bisher gesagt, ja, nee, ist nicht. Die Browns, da könnte man vielleicht langfristig darüber diskutieren, dass die Sanders, also Deion Sanders irgendwie als Head Coach schon langfristig planen. Ich wüsste sonst tatsächlich, wer sollte den denn, der wird ja, das ist ja jetzt, vierte Runde für einen Quarterback ist ja, du bist 100% Backup-Quarterback. Und da kann man mal gucken, welche, draften die Dolphins vielleicht Sanders? So, ich würde davon abraten, aber wäre im Prinzip als Backup. Dann hast du aber den alten Deion Sanders da rumlaufen. Da habe ich nämlich auch keine Lust drauf, weil ich bin da echt. Und wenn ich mir angucke, so die nächsten Teams, wenn wir jetzt in Runde 4 gucken, so die Titans brauchen keinen mehr. Die Jaguars brauchen keinen. Die Giants haben Quarterback gedraftet mit Jackson Dart. Ich glaube, die Patriots tun sich das auch nicht an. Dann sind wieder die Raiders dran. Die Bears brauchen keinen. Die Jets. Sind die Jets ein Team, was da vielleicht die Möglichkeit ergreift? Aber die Jets haben doch jetzt auch gerade erst einen neuen Headcoach, oder?
Ja, Shedeur Sanders, ich glaube, das Problem ist neben seinem Vater auch, dass die Frage ist, inwieweit er sich auf die NFL übertragen lässt. Er ist immer nur den leichten Weg gegangen. Er hat immer nur für seinen Vater gespielt. Er konnte jederzeit, er hat nie wirklich Kritik abkriegen müssen. Er konnte seine O-Line vor den Bus werfen. Das Scheme wurde immer auf genau ihn angepasst und so weiter und so fort. Und das sind halt alles große, große Fragezeichen. Neben natürlich der Geschichte, dass man Deion Sanders nicht bei sich rumlaufen haben möchte. Ich würde aber noch gern kurz sagen, und das meine ich vollkommen wertneutral, es gibt noch einen prominenten Fürsprecher, der etwas zu der Shedeur Sanders Situation gesagt hat. Er hat erstmal gefragt, what is wrong with NFL owners? Are they stupid? Deion Sanders was a great college football player and was even greater in the NFL. He's also a very good coach, streetwise and smart. Therefore, Shedeur, his quarterback son, has phenomenal genes and is all set for greatness. He should be picked immediately by a team that wants to win. Good luck, Shedeur, and say hello to your wonderful father. Und das kommt von dem Mann, der als erster zum dritten Mal hintereinander Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden möchte. Vollkommen gerne.
Ja, genau. Also das ist natürlich die Einschätzung, die wir brauchen. Ja, der Typ ist halt einfach hohl wie eine Nuss. Also, na, das vielleicht nicht, aber ich möchte hier keine Kraftausdrücke benutzen. Ja, aber wie gesagt, Aaron Glenn ist, ich habe es gerade nachgeguckt, der neue Head Coach der Jets. Ich glaube nicht, dass Aaron Glenn sich das antut. Also das wäre absurd. Also, also es könnten jetzt nur noch Teams sein, sage ich mal, wo irgendein Head Coach halb auf dem Hotseat sitzt und der Owner sagt, nee, das passt schon. Ja, ich bin gespannt, weil jetzt ist es, ich habe gar kein Gefühl mehr. Also ich, wie gesagt, nur die Teams, die noch einen Quarterback brauchen. Weil Frage ist, funktioniert er als Backup? Wird der Vater dann, wird es dann nicht noch irgendwelche Tweets geben von wegen bla bla bla? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ja, also krass, auf jeden Fall. Eine große Story und ich bin gespannt, wie das für ihn weitergeht.
Ja, wir verfolgen das alles. Folgt uns weiter, wenn ihr weiter hören wollt, wie wir unterschiedliche Meinungen vertreten. Folgt Rico auf Insta, auf Facebook zum Teil oder was auch immer. Mir auf Blue Sky, das könnt ihr auch alles nachhören. Wobei im Moment sind wir da tatsächlich noch nicht so ganz aktiv. Wir brauchen, glaube ich, einen Community Manager, Nico. so, und in dem Sinne würde ich sagen, stay tuned und find's ab.